Hallo und herzlich willkommen bei HWZ und R, Stefan und Stefan. Heute mit dem Thema No Risk, No Trust. Laut dem Edelman Trust Barometer ist das Vertrauen in Newsquellen und Führungspersonen an einem Rekordtief angelangt. Doch was bedeutet das für Arbeitgeber und für Medienmarken? Wir werden das in der nächsten halben Stunde vertiefen. Auch heute wieder mit mir im Studio die beiden Kommunikationsexperten und Studiengangsleiter Stefan Eggenberger und Stefan Vogler. Herzlich willkommen. Bevor wir gerade starten, kurze Hintergrundinfo für alle Hörerinnen und Hörer. Die beiden Stefans haben mir das Edelman Trust Barometer 2021 mitgebracht. In dieser Umfrage werden mehr als 33'000 Personen aus 28 Ländern befragt zum Thema Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Und wir werden in diesem Podcast immer wieder auf das Resultat von dieser Studie zurückkommen. Jetzt aber zuerst einmal Stefan Eggenberger. Ich glaube, ich habe das Wort Vertrauen noch nie so viel gehört wie im letzten Corona-Jahr. Und es ist für sehr vieles gebraucht worden, aber würde ich fast sagen missbraucht. Von was reden wir wirklich, wenn wir von Vertrauen reden?
Wenn wir von Vertrauen reden, reden wir von einer riskanten Vorleistung in die Zukunft. Wir reden gleichzeitig von der Bereitschaft und der Fähigkeit, sich auch verletzlich zu geben, verletzlich einzubringen. Wir reden also von einem Gefühl, von einer Einschätzung, dass in Zukunft andere sich in einem bestimmten Rahmen, in einem bestimmten Kontext, in einem sogenannten Framing bewegen, etwas tun oder etwas nicht tun, etwas machen oder nicht machen. Wenn ich Luhmann zitiere, dann tönt es dann schon ein bisschen anders. Ich zitiere: Wo es Vertrauen gibt, gibt es mehr Möglichkeiten des Erlebens und des Handelns. Steigt die Komplexität der sozialen Systeme, also die Zahl der Möglichkeiten, die es mit seiner Struktur vereinbaren kann. Also die Systeme mit ihrer Struktur vereinbaren können, weil im Vertrauen eine wirksamere Form der Reduktion von Komplexität zur Verfügung steht. Also mit anderen Worten, ein Postulat, individuell und im Kollektiv Komplexität von der Gegenwart zu reduzieren, um mehr Optionen zusammen können in der Zukunft zu erleben, zu stemmen, zu nutzen. Vertrauen, eine wichtige Komponente für gesellschaftliches Miteinander.
Für gesellschaftliches Miteinander, das gesellschaftliche Miteinander kommt ja im Moment eigentlich eher ein bisschen zu kurz. Warum ist es trotzdem vermehrt ein Thema im Moment?
Ja, warum könnte es vermehrt ein Thema sein, wenn wir vielleicht jetzt ganz profane Aspekte weniger können pflegen, weniger können erleben, weil wir werden es nachher noch sehen. Weißt du, Vertrauen basiert ja auch auf gegenseitiger Einschätzung. Also wir sagen dann im betriebswirtschaftlichen Aspekt sehr zukünftige Berechenbarkeit. Wie willst du irgendwo zukünftige Berechenbarkeit können einschätzen, wenn du die Leute weniger triffst, siehst, erlebst und auch siehst, ob sie das machen, was sie erzählen? Und ob sie das dann auch selber leben, zum Beispiel.
Stefan Voglers Edelman Trust Barometer 2021 hat eine Erosion an verlässlichen Quellen ermittelt. Also das Vertrauen in Newsquellen und Führungspersonen ist auf einem absoluten Rekordtief. Was bedeutet das denn für die, ich nenne es mal Personal Brand von diesen Führungskräften, aber auch von den Medienmarken?
Fangen wir mit den Medienmarken an. Die Medienkonsumentinnen und Konsumentinnen werden immer kritischer, schauen sehr genau an, welche Medienmarken, dass sie noch vertrauen. Die Medienmarken müssen selber in Verifizierung, Recherche massiv investieren. Und im Zweifelsfall, und das gehört auch dazu, das Vertrauen zu gewinnen, müssen sie auf kurzfristige Klicks, auf nicht gesicherte News verzichten, um die Reputation mittel- und langfristig zu halten. Führungskräfte leiden ja allgemein so ein bisschen unter Sippenhaftung, oder? Die bösen Manager, denen man nicht vertrauen darf. Wenig schwarze Schafe haben leider dafür gesorgt, die primär an sich selber denken und erst nachher an die Verantwortung, die sie für die Organisation und für die Mitarbeitenden oder wenn man sogar will, für alle Stakeholder haben, die ihnen anvertraut sind. Wenn die CEO-Reputation tatsächlich mal beschädigt ist, sind sie eigentlich nicht mehr tragbar. Sie haben einen grossen Schaden schon angerichtet und werden das wahrscheinlich auch noch in Zukunft. Das Vertrauen dann in den Corporate Brand ist dann kaputt, oder? Und das sorgt eben dafür, oder der Kausalzusammenhang oder die Beeinflussung vom Personal Brand vom CEO gegenüber den Medien, gegenüber den Unternehmensmarken, sorgt eben dafür, dass man muss ganz schnell handeln muss. Und wenn ein CEO reputativ nicht mehr tragbar ist, dann muss ein Unternehmen verlassen.
Du hast von Sippenhaft geredet bei den Managern. Gibt es die auch bei den Medien? Das heisst, wenn mehr Fake News im Umlauf sind, dass auch anderen Medien weniger geglaubt wird? Oder ist der Vertrauensverlust in gewisse Nachrichtenquellen eine Chance für die wirklich noch vertrauenswürdigen Quellen?
Es ist ganz klar eine Chance für die wirklich noch vertrauenswürdigen. Schauen wir zum Beispiel die Entwicklung der Online-Abos an, von der glaubwürdigsten Schweizer Medienmarke, von der NZZ. Oder? Seit Ausbruch der Corona-Epidemie haben die massiv zugelegt. Früher war es ja die Nachrichtenquelle, die Agentur, SDA zum Beispiel, die im Prinzip eigentlich dafür verantwortlich sind, ob Fake News oder eben reale News verbreitet werden. Heute wird eigentlich vom Verbreitungsmedium die Verifizierung erwartet. Sie müssen dafür sorgen, dass sie die Nachricht, dass sie die Nachricht verifizieren. Und sie wird eigentlich, kann man sagen, von den Medienkonsumentinnen und Konsumenten schon vorausgesetzt. Wer das Vertrauen in seine Marke, insbesondere in Medienmarken, die schützen und stärken, braucht präventiv einen sorgfältigen Umgang mit Owned Media Content. Also auch das, was auf seiner. Das gilt nicht nur für Medienmarken, es gibt generell für alle Marken, die ja heute rechten Content eigentlich auf ihren Webseiten verlauten lassen. Und sie müssen vor allem auch den Absegnungsprozess im Griff haben. Veröffentlicht wird, sollte eigentlich nur das werden, was aus eigenen, verlässlichen Quellen stammt oder verifiziert worden ist. Wenn über ein Unternehmen oder eine Person, ein CEO zum Beispiel, Fake News verbreitet werden, muss das sofort auf den Medien, wo es verbreitet worden ist, richtiggestellt werden und selbstverständlich müssen auch die eigenen Medien dafür genutzt und eingesetzt werden. Wer sofort ruhig und sachlich dementiert, beweist Stärke und Selbstbewusstsein und signalisiert damit allen, dass Fake News oder nur schon Gerüchte nicht toleriert werden und das schreckt auch Trittbrettfahrer ab.
Stefan Eggenbarger, wie sieht es aus meinem Vertrauen in Arbeitsgeber? Was spielen Arbeitsgebermarken in der ganzen Debatte für eine Rolle?
Ich wage eine freche These, eine match entscheidend im Moment. Und jetzt warum? Weil sie können eine Ersatzorientierungsgröße werden oder einen gemeinsamen Kompass darstellen. Warum? Der Sippenhaft ist ja konnotiert, ist negativ konnotiert, Stefan vorher gesagt hat, aber Sippe per se nicht. Und wenn du den Gedanken frech aufnimmst und sagst, okay, die Arbeitgeberin, die Arbeitgeber könnte eine Art Sippe werden im Sinne von Verbund, von einer Gemeinschaft, wohlwissend, dass gewisse auch finden, das Unternehmen ist keine Familie und hören auf mit dem Kuschelkurs, das hat mit dem nichts zu tun, sondern eine Gemeinschaft, die Wert teilt. Und dann sind wir auf einer identitätsstiftenden Basis für Vertrauen. Du kannst situationsstiftendes oder basiertes Vertrauen haben, du kannst eigenschaftsbasiertes Vertrauen haben. Uns interessiert identitätsstiftendes Vertrauen, wenn wir aus Sicht vom Markt reden, von Organisationen. Situation heisst, du bist schnell zusammengewürfelt. Das Kamerateam trifft sich, muss in 2 Stunden die und die Sequenzen einbringen. Die machen nicht 3 Stunden Workshops, um sich kennenzulernen. Polizeikorps, zack, zusammen arbeiten. Feuerwehrleute, zusammen arbeiten. Eigenschaftsbezogen heisst, man schätzt Leute ein aufgrund von ihrem Eigenschaften und aber auch vom Verhalten. Identitätsstiftendes oder basiertes Vertrauen heisst, wir haben gemeinsame Werte, wir haben gemeinsame Vorstellungen, dann haben wir einen gemeinsamen moralischen Kompass und jetzt, wer kann das bewirtschaften bzw. pflegen? Dann sind wir bei den Arbeitgebern. Dann sind wir bei den Arbeitgebern, die das als Miteinander könnten bewerkstelligen und darum ganz eine entscheidende Grösse spielen im Moment.
Ich muss jetzt so ein bisschen widersprechen, weil du sagst jetzt zum Beispiel Kameraleute oder Feuerwehr oder Polizei. Ich selber habe im Fernsehen gearbeitet und ich habe gefunden, das Vertrauen, das ich in Kameraleute hatte, obwohl ich die wirklich zusammengewürfelt, zack und los, ist eigentlich grösser gewesen, als wenn du mit jemandem im Büro sitzt, vielleicht auch, weil du zusammen in so Ausnahmesituationen bist, weil das Vertrauen wird natürlich geschaffen, weil ihr müsst jetzt und meistens hast du ja noch den Weg und du verbringst noch viel Zeit drumherum miteinander und lernst du dich wie nochmal auf einer anderen Ebene kennen, was vielleicht mit denen im Büro gar nicht
ist. Ja, das ist ja nicht ein Widerspruch, aber nochmal, situationsbasiertes Vertrauen heisst einfach jetzt und Leistung bringen. Aber das ist nicht das Gleiche, das ist nicht langfristig, das ist nicht mit einem Kit, das ist nicht mit einer Kohäsion, sondern das heisst einfach funktionieren und das kann man trainieren. Das heisst, wir können auch eine Sportmannschaft wild zusammenwürfeln, wenn die vorher ähnliche Mechanismen und so weiter durchgackert haben, dann sind sie in der Lage, Standardsituationen zum Beispiel wie Freistöße und so weiter miteinander durchzuführen. Das ist nicht wertend gemeint. Aber wenn wir sagen, von Identitätsstiftens oder identitätsbasiertes Vertrauen, dann wollen wir ja, dass das sich nachher irgendwo in einem Verhalten manifestiert, nicht nur in einem Funktionieren in Anführungs- und Schlusszeichen miteinander. Das ist auch okay und das braucht es. Aber wir reden in der Organisation von eigenverantwortet, selbstverantwortetem Denken und Handeln. Und wenn das natürlich übereinstimmt oder auch prägt ist mit einem gemeinsamen Kompass, ohne dass man die Leute uniformiert, dogmatisiert, schematisiert, dann wird es spannend, dann wird es interessant.
Oh, das ist etwas, was A, Zeit braucht und B, muss vorgelebt werden. Und sehr oft hört man ja einfach...
Kommandieridentitätsbasiertes Vertrauen. Dann drücken wir den Daumen und wünschen alles Gute.
Aber wer ist noch nie in einem Workshop gewesen, wo definiert worden sind, unsere Werte sind Vertrauen. Punkt.
Ja genau, das sind wie die Humorseminare, die sagen, und sind sie fröhlich und lustig und das sind sie jetzt. Funktioniert, ja. Okay.
Eben, aber was sollte man denn in Sachen Trust Management verbessern?
Ja, kommt jetzt darauf an, wenn ich nochmal, Stefan, du tust mir widersprechen, eine bessere Idee hast, der Arbeitgeber, und jetzt sagen wir, ob sie funktional, divisional oder sozial, kollegial organisiert sind. Irgendwo gibt es Leute, die eine bestimmte Rolle haben. Die oder der CEO zum Beispiel. Und jetzt ist es ganz interessant, Vertrauen ist gekoppelt aus der Erfahrung heraus mit Glaubwürdigkeit. Und Glaubwürdigkeit mit den Exponentinnen und Exponenten für die bestimmte Organisation. Und dann ist es dann recht pragmatisch und profan, wenn sie in Führungskraft glaubwürdig. Also heisst, mit anderen Worten, wenn es keine Credibility gäbe, wenn sie Menschlichkeit haben, Kompetenzen selber, wenn sie vorbildliche Leistungen bringen, wenn sie beispielhaftes Verhalten an den Tag legen und eine Fürsorge haben. Und das haben wir heute schon vom Stefan gehört, die Fürsorge. Das heisst nicht, ein bisschen liebe sich und für alle Everybody's Darling. Gerne nicht. Menschlichkeit heisst, einen moralischen Kompass haben. Kompetenzen heisst auch Fähigkeiten, selber etwas können oder anderen können weiterzugeben. Vorbildliche Leistung, das ist das Wort Bild drin. Man sieht es, man nimmt es wahr, man erkennt es, da wird etwas gemacht, bewegt. Und beispielhaftes Verhalten heisst ja, nicht Vorbild sein, sondern mit gutem Beispiel vorangehen, wissen, dass man nicht unfehlbar ist und dass es auch Fehler kann geben kann. Und Fürsorge heisst da unternehmerisch gesehen für deine Leute, die dir anvertraut sind, für Kundinnen und Kunden und für die Umwelt. Dann haben wir mal die drei marktentscheidenden Aspekte oder Bereiche, wo man sagt, sich darum kümmern. Und dann haben wir Glaubwürdigkeit. Wenn wir Glaubwürdigkeit haben, dann wird man nach dies nach vertrauenswürdig. Man muss sich nämlich erarbeiten. Das ist noch mit Einsatz verbunden. Oder?
Ja, Stefan, ich tue gerne ergänzen. Ich glaube, der wichtigste Satz hast du gesagt. Es geht darum, dass CEOs Vertrauen müssen vorleben. Und wer Vertrauen zuerst mal schenkt, wer Vertrauen investiert in andere Menschen, in alle Stakeholder, im ganzen Unternehmen, primär natürlich die Mitarbeitenden, der wird auch Vertrauen ernten, da bin ich überzeugt. Natürlich, wie heisst der Titel von unserem Podcast heute? No Risk, No Trust. Selbstverständlich heisst Vertrauensvorschuss, Vertrauensinvestition, dass man unter Umständen auch mal enttäuscht werden kann. Aber gerade das gehört dann eben auch wieder zur Glaubwürdigkeit, indem man das dann eben adressiert und indem man das entsprechend bekannt macht.
Ja, und enttäuscht werden, wir können es auch proaktiv sagen. Ich habe mich getoschen. Es gibt immer Leute, die sagen, ich bin schwer enttäuscht. Sage ich erst einfach mal um, hast du die Taschen? Ohne, dass wir da Schuldzuweisung machen wollen. Aber aktiv haben eine andere Einschätzung gehabt. Oder? Stand von heute glaube ich das. Und wir sind wieder bei der Zukunft und wir sind bei der riskanten Vorleistung in Zukunft. Übrigens auch philosophisch gesehen ein interessantes Spiel. Wer Vertrauen gibt, hat ja eine Art Vorwegnahme der Zukunft. Auch wer misstraut, ist noch tricky, das Ganze, oder? Du nimmst Zukunft vorne weg. Also wie viel greifst du da rein quasi in deinem Kopf, zukunftsbezogen, und projizierst vielleicht auch. Also das sind dann auch noch Aspekte, die dazukommen. Übrigens, um Stefan, der gesagt hat, Trauen heisst ja, und jetzt gehen wir wieder in betriebswirtschaftlichen Aspekt, die Trauen heisst, sich selber trauen. Systemen, Geräte, Hilfsmittel trauen. Dann Mitarbeitende, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter trauen. Kolleginnen, Kollegen trauen. Führungskräfte trauen. Und der Arbeitgeberin trauen. Also es ist eine vielseitige Betrachtung. Und darum ist es auch wichtig, dass Vertrauen auch bei sich selber anfängt, das sogenannte Selbstvertrauen, als gesunde Basis, als wichtiges Element, um kollektiv eine Vertrauensbasis können zu erarbeiten. Wir reden ja nicht von blindem Vertrauen, also so doof sind wir ja hoffentlich auch nicht, oder? Also von blindem Vertrauen reden, sondern vom konstruktiv-kritischen miteinander. Das wäre schon das Ziel.
Ja, da stellt sich ja dann gerade die aktuelle Frage. Auch wenn es ums Thema geht, Vertrauen aufbauen, wird erwartet, dass ein CEO persönlich Stellung bezieht zu aktuellen gesellschaftlichen Themen? Und wenn ja, allenfalls zu welchen? Auch dazu hat der Edelman Trust Barometer eine ganz klare Antwort. 86% von allen Befragten sind der Ansicht, dass ein CEO muss über den Tellerrand hinausschauen muss, Stellung beziehen zu gesellschaftlichen Problemen. Und dann stellt sich logischerweise gerade die Anschlussfrage, ja, zu welchen Themen sollte er dann Stellung beziehen, die nicht im unmittelbaren, mit der unmittelbaren Geschäftstätigkeit vielleicht zusammenhängen von dem Unternehmen. Da ist genannt worden an erster Stelle die Auswirkungen von der Corona-Epidemie, zweitens Digitalisierung, Rationalisierung, Informationen über Jobabbau und wie man mit dem auch im gesellschaftlichen Kontext und volkswirtschaftlichen Kontext umgeht. Das dritte sind genannt worden soziale Probleme und das vierte, und das finde ich ganz spannend, lokale Themen und Probleme, zum Beispiel als Standort, oder? Dass sich eben ein Global Player auch darum kümmert, wenn er irgendwo eine Fabrik hat in Bangladesch, was eben dann dort auch passiert. Und das führt dann eigentlich auch dazu, wenn man eben auch Stellung bezieht zu Themen, die von außen erwartet werden, aber nicht unbedingt mit dem eigenen Unternehmen zu tun hat. Das stärkt letztlich die persönliche Integrität auch vom CEO, wenn er das natürlich glaubwürdig kann vermitteln. Wichtig ist, dass die persönliche Integrität heutzutage auch eines der wichtigsten Kriterien muss sein, schon bei der Rekrutierung. Und wir erleben leider immer wieder Beispiele, oder können es auch in den Medien nachlesen, wenn wieder irgendwo ein Spitzenmanager eingestellt worden ist, wo zwei Wochen nachdem er angefangen hat, bereits verlautbart wird, dass der vielleicht allenfalls früher mal noch ein Problem geschaffen hat oder so. Ein Hahnenkampf zwischen zwei Bankmanagern kommt mir gerade in den Sinn, oder ein ausschweifende Nachtlegen von einem angeklagten CEO. Und das alles ist natürlich alles nicht vertrauensfördernd, das ist völlig klar, das ist eben genau das Gegenteil davon. Das heisst, wenn ein Unternehmen will etwas tun für die eigene Reputation, dann muss sie den CEO nicht nur fachkompetent beurteilen und aufgrund von seinem Leistungsausweis, sondern sie sollte im gesamten Leben schauen, wie integer kommt er daher.
Also ich verstehe absolut, dass er sollte persönlich Stellung nehmen, weil Vertrauen ist immer auch so ein bisschen Gespürschmiss-Sache im Endeffekt. Aber das kann ja auch richtig schief gehen. Ja. Was machst du jetzt, wenn die persönliche Reputation nicht mehr so gut ist oder beschädigt ist? Und das färbt sich ja dann auch auf die Unternehmung ab, also auf die Marke.
Du meinst dann, wenn ein CEO zum Beispiel eine Stellung, eine Haltung gezeigt hat, wo vielleicht einem Teil von der Bevölkerung missfällt. Meinst du das?
Ja, zum Beispiel auf unseren letzten Podcast zurückkommen, wenn es einen richtigen Shitstorm gibt oder wie du gesagt hast, der Streit mit den zwei Bankern, das wirft auf die Banken dann auch nicht das beste Licht, wenn sie dort oben streiten. Also das Vertrauen fördert das ja nicht.
Nein, ich habe vorher gesagt, wahrscheinlich braucht es in so einer Situation sogar eine klare Entscheidung. Und im Zweifelsfalle ist es dann eben gegen den Anklagten und nicht für den Anklagten. Das heisst, er muss, um die Reputation von seinem Arbeitgeber schützen, eben Konsequenzen ziehen und muss nicht darauf warten, bis er entlassen wird, sondern müsste eigentlich selber gehen. Das ist auch für seine eigene Reputation wahrscheinlich besser.
Ja, gut. Schätzen wir noch ein, um was es geht. Denn da ist ja noch entscheidend, wie Tragweite und Dimension. Und dann kann man auch sagen, gewisse Themen musst du dann halt aushalten. Und dann wäre das auch wieder integritätsfördernd. Erkennt Fehler. Oder einfach erkennt, dass es jetzt nicht optimal gelaufen ist und dass sein Anteil da auch verbessert werden kann, er oder sie, und dann auch dementsprechend verbessert. Also Konsequenzen, nicht allen gefällt das Wort, wenn man sagen, Folgen, daraus heraus Folgerungen zieht und dementsprechend Verbesserungen vornimmt. Also mit anderen Worten, es gibt da Bereiche, wo man kann sagen, das muss ein CEO können aushalten können, und dann muss er auch können, er oder sie sagen, habe ich falsch gemacht, wird neu gebessert. Was natürlich da aus unserer Sicht als Kommunikations- oder mit der Kommunikationsbrille heisst, da eben darum nicht zu grossen Personenkult. Du kannst es abfedern, wenn noch andere Köpfe in dieser Unternehmensmarke drin sind, wenn eine Basis da ist, und jetzt sind wir eben wieder bei den Leuten, bei der Belegschaft, all die, die es umsetzen, oder? Und nicht nur eine Person oben an der Spitze. Die ist wichtig für Impuls, für Signalwirkung, auch als Repräsentantin. Aber der allein oder sie allein bringt den Karriere ja nicht zum Laufen, oder etwas fundierter ausgedrückt, ist nicht für die operativen Erfolge allein zuständig, für Produktivität und für die Umsetzung der Strategien. Also das heisst, andere Köpfe dazu nehmen, Basis abfedern oder abfedern lassen, neue Leute dazu nehmen. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Und Integrität wäre das, was der Stefan gesagt hat, ein schönes Beispiel, wo wir vorher gesagt haben, eigenschaftsbasiertes Vertrauen. Dass du merkst, eine Person ist integer, sie macht das, was sie sagt das, was sie denkt in dem Sinn. Muss nicht immer alles sagen, aber wenn, dann stimmt es. Sie kann auch zu Fehlern stehen. Sie kann auch mit neuen Erkenntnissen zu anderen Schlüssen kommen und das kommunizieren. Und all diese Sachen, die du dann eben erlebst. Und jetzt sind wir wieder bei dem Vertrauen in der heutigen Zeit, erleben. Ja, warum so in der heutigen Zeit besonders wichtig ist, weil wir vielleicht weniger Berührungspunkte haben, wir uns weniger erleben. Es lässt sich nicht alles auf diesen kollaborativen Tools dann umsetzen.
Aber eigentlich, verstand schon richtig, es ist eigentlich ein sehr dünner Grad.
Ja.
Weil auf der einen Seite möchtest du nicht in die Canceling-Kultur, da verlierst du auch Vertrauen gerade bei den Mitarbeitenden, sondern möchtest die Fehlerkultur leben. Auf der anderen Seite, wenn der Fehler zu gross ist, geht es dann auch wieder nicht wegen der Reputation.
Ja, also wenn er zu gross ist, wer kann sagen, wo ist es zu gross? Aber denk dran, der Maßstab, und jetzt heisst das rechte Maß, ich habe nicht gesagt das richtige Maß, das masse ich mir nicht an, aber das rechte Maß heisst, was wird erwartet in der Unternehmung, was wird erwartet in der Organisation auf allen Stufen, auch vom Berufsstolz her, und dann hat ein CEO oder eine CEO hat auch ihren Berufsstolz. Und dann kann es nicht sein, dass dann dort einfach, ich übernehme die Verantwortung, das ist dann noch der lapidare Satz, und es geht einfach weiter im operativen Geschäft. Übrigens, das System haben die CEOs, die es rekrutiert haben. Und wenn sie natürlich die Integrität nicht als Kriterium zu oberst auf der Liste haben, sondern Vermögensvermehrung, Portfolioerweiterung, Märkte erschließen, Wachstum, dann haben sie aber die Richtigen geholt. Oder? Nur die Frage ist, es gibt noch ein paar andere Situationen als Vermögensvermehrung und Wachstum. Und dann sind sie vielleicht dann nur so elegant, souverän und professionell unterwegs. Aber geholt hat man die Richtigen, je nach Sicht, oder?
Stefan Vogler, eine Mehrheit der Befragten glaubt, dass Regierungsvertreterinnen und Vertreter CEOs, eben wie gerade besprochen, und Medienschaffende bewusst Fake News verbreiten. Das hat mich persönlich überrascht. Welche Führungspersönlichkeiten, welchen vertraut man denn noch?
Ja, ich knüpfe dort an, was ich schon gesagt habe. Die Studie hat klar belegt, dass man hauptsächlich denen vertraut, zum Beispiel in einer lokalen Community, die in einer lokalen Community Verantwortung übernimmt. Das heisst, denen, wo man das Gefühl hat, sie stehen einem sehr, sehr nahe, sie haben einen direkten Einfluss aufs Leben, sie spielen eine wichtige Rolle letztlich für das Leben von einer ganzen Familie zum Beispiel. Das ist sehr interessant. Also Gemeinderätinnen, oder Lehrer und so weiter, die scheinen offensichtlich, denen scheint man offensichtlich zu vertrauen. Dann ist auch interessant, dass man die Wissenschaftler nennt. Aber da muss man jetzt natürlich aktuell total erwähnen, dass Vertrauen in Expertinnen und Experten während der Corona-Epidemie in Folge von Expertenstreit oder und einer totalen Überdosis an Experteninterviews sicher wieder abgenommen hat. Interessant auch, der VR-Präsidentinnenpräsidenten, dem CEO vom eigenen Unternehmen, vertrauen die Mitarbeitenden mehr als denen von anderen Unternehmen. Das könnte ein Indiz sein, dass viele Unternehmen ihre interne Kommunikation besser im Griff haben als die externe. Es gibt eben leider immer noch Chefs, die nicht beachten, dass jede interne Information nach aussen gelangen kann und dass das nicht zwangsläufig mit illoyalen Mitarbeitern zu tun haben muss. Also dort fehlt es vielleicht noch ein bisschen am fehlenden Wissen. Eben. Grundsätzlich gilt, je nahbarer, greifbarer, direkter, offener, ehrlicher und persönlich zugänglich Führungspersonen sind, desto mehr vertraut man ihnen. Die Chefs müssen glaubwürdig zeigen, dass ihnen die Interessen und das Wohl der Organisation und ihren Stakeholder wichtiger ist, unter Umständen als die eigene Karriere und vor allem auch der persönliche Bonus. Sie müssen transparent und einfach kommunizieren und auch dann zugänglich bleiben, wenn es unangenehm und schwierig wird. In unsicheren Situationen vertraut man Chefs, die natürliche Gelassenheit und Zuversicht ausstrahlen. Und der Titel von unserem Podcast heisst «No Risk, No Trust». Alte Tugenden, Belieder, wie Fleiss, Resilienz, Dankbarkeit, Mut, aber auch Demut, fördern das Vertrauen der Mitarbeitenden, Kunden und Beeinflusser. Und wie gesagt, das alles fängt eben schon bei der Rekrutierung an. Wenn es eben auch darum geht, dass eine Führungsperson darauf überprüft wird, ob sie Führungsfähigkeiten hat und Fertigkeiten wie Empathie, Kommunikation, Begeisterungsfähigkeit, ob der Wertefit stimmt, also quasi die persönliche Werthaltung einigermaßen übereinstimmt mit der vom Unternehmen und die auch kontinuierlich gefördert wird, dann glaube ich, dann kann man Leid vermeiden.
Stefan Eggenberger, Themawechsel, ich habe nochmal etwas gelesen im Trustbarometer. Nur einer von vier hat eine gute Informationshygiene. Um was geht es da? Was ist Informationshygiene?
Das ist noch interessant vom Begriff her. Ist natürlich in Anlehnung an zeitgemäß, oder? Ich will das jetzt sagen modisch, sondern aktuell. Und das heisst nichts anderes, der Umgang mit Information, nämlich die persönliche Beschaffung, die persönliche Bewertung und die persönliche Verwendung. Ja, das klingt jetzt etwas nüchtern. Bringt es dann aber auf den Punkt. Warum? Weil, was heisst Hygiene? Der Umgang mit sich selber und mit dem Material, sinnbildlich zu verstehen, dann gibt es ja nicht nur sauberes Händewaschen oder richtiges Händewaschen, sondern auch sinnvoller Umgang mit Information. Wie erkennt man, dass Leute oder Menschen einen hohen Reifegrad an persönlicher Informationshygiene? Sie sind konstruktiv kritisch, das heisst nicht motzen und alles besser wissen, wir reden von konstruktiv kritisch. Sie verifizieren das, was man gibt oder das, was sie überkommen. Sie prüfen, sie schauen es an, sie denken mit und sie denken durch. Sie verteilen nicht Ungeprüftes. Das heisst, das Weitergeben ist auch eine Kultur, dass sie nicht einfach etwas verteilen und am Schluss noch zu Gerüchten beitragen. Und zu verifizieren ist relativ einfach. Da musst du nicht eine riesige Checkliste haben, ein strategisches Konzept, sondern ganz einfach sagen, wer hat das gesagt und woher weißt du, dass es wahr ist. Und wenn du da nicht gut unterwegs bist, so rein gefühlt, dann lass es einfach, dann gib es nicht weiter, dann schau es zuerst nochmal an. Also die Quelle und die Verlässlichkeit der Quelle. Das sind auch Leute, die wenig in sogenannten Echokammern sich tummeln. Oder wenn, dann in der Lage sind, ihr in eine Echokammer und auch wieder raus in dem Sinn. Sie kommen proaktiv auf dich zu. Das sind Leute, die suchen den Austausch und sagen, du, ich habe gehört, stimmt das? Wie sieht das aus? Und. Proaktiv. Und sie können, und das ist noch ein wichtiger Aspekt, sie können mit dem Zweifel umgehen. Das bedeutet aber auch, ist ein Arbeitgeber, der Zweifel zulässt. Ich meine, es gibt auch Systeme, es gibt politische oder auch andere Systeme, wo der Zweifel eine Nestbeschmutzung ist, ein Angriff auf das Sein oder Nichtsein der Organisation, ja, sogar ketzerisch ist und dann lodern die Scheiterhaufen. Zweifel heisst nicht, ich tue alles in Frage stellen, sondern eben verbunden mit dem konstruktiv-kritischen Denken und der Zweifel als Element von einem gemeinsamen Erkenntnisfortschritt. Aber das ist dann schon recht anspruchsvoll. Eh? Da willst du eben den Leuten, die andenken, mitdenken, querdenken, durchdenken, aktiv denken und mit anderen zusammen denken. Wir haben heute schon relativ viele Anforderungen formuliert. Das ist ein riesen Katalog. Eh? Ja, aber dann sind wir dabei bei der Informationshygiene und wenn nicht, dann geht einfach ungefiltert weiter, wird verteilt und dann haben wir auch, sorry, aber das ist ein offizieller Begriff, dann haben wir auch das Bullshitting, genau, der Blödsinn, wir reden nicht von Lügen, weil Lügen heisst, das ist bewusst Veränderung, Modifikation oder Veränderung von Inhalt, von Tatsachen und. Und bei Bullshit merken die Leute nicht einmal, dass sie bullshitten. Sie erzählen einfach irgendetwas, nicht mit Lügen zu verwechseln. Und wenn das dann hast in einer Kultur, dann hast du dann zusätzliche Baustellen. Nicht?
Ich glaube halt, was bei den Führungskräften halt zum Teil wirklich einfach vergessen gegangen wird, Führungskräfte sind Menschen, denen Menschen anvertraut sind. Schadenpotenzial, hä? Davon, dass ein Mensch kann andere Menschen kaputt machen kann. Also ich sage es jetzt bewusst ein bisschen provokativ, oder? Das muss einfach eine Alarmglocke sein dafür, dass man sich bewusst sein muss, wenn einem andere Menschen anvertraut sind, dass man diesen Menschen letztlich auch muss Vertrauen schenken muss. Ich habe es schon mal gesagt, das ist eine Vorinvestition, die muss tätigt werden. Und das Zweite ist eben auch das, dass man sich die Rolle muss bewusst sein und dass man die Rolle bewusst muss nehmen. Und ich habe halt nach wie vor ein bisschen den Verdacht, dass vor allem Leute, die sehr erfolgreich sind, rein geschäftlich erfolgreich sind, betriebswirtschaftlich erfolgreich sind, wo es übersteigert Selbstbewusstsein etc. haben, dass halt vor allem die nachher dann in die Positionen kommen und das ist eigentlich schade und das ist eigentlich falsch, sondern ich glaube, wenn jemand eine Führungsposition übernimmt, nochmal, dann muss er können mit der Verantwortung, die er für andere Menschen übernimmt, können umgehen.
Jetzt. Können und wollen sind wir wieder bei dem, oder? Oder betriebswirtschaftlich gesagt, Bereitschaft und Fähigkeit, das ist immer, trifft sich wieder, das Wollen und das Können. Wollen ja auch noch. Es gibt ja Leute, die die Rolle suchen, aber sie wollen sie eigentlich nicht wegen dem Faktor, dass sie mit anderen zusammen etwas bewegen, sondern dass sie die Rolle haben und kann sagen, ich kann den Bereich und ich leite und mir sind 20'000 Leute unterstellt und. Das ist ein anderes Thema dann. Da können wir uns später mal dem noch widmen. Informationshygiene, wenn ich nochmal darauf zurückkomme, wir haben gesagt, an was kann man sie erkennen, oder? Proaktiv auf einem zukommen, verifizieren, verteilen, prüfen, anschauen, das ist das. Jetzt ist die Frage natürlich, was hast du für Hebel, um das zu bewerkstelligen? Jetzt, sehr pragmatisch gesagt, der einfachste Hebel ist, und das hat der Stefan heute schon gesagt, das gilt für alle, nicht nur für Führungskräfte, find die Richtigen. Wenn du die Richtigen hast, dann heisst, die Richtigen sind die, die schon gewisse Übereinstimmung haben mit dem moralischen Kompass, den du hast in der Unternehmung, mit der Überlegung, mit der License to Operate, mit dem Code of Conduct oder Leitbild, was immer das, so, das quasi das normative Fundament ist von dieser Organisation, dann hast du weniger Arbeitsbedarf nachher. Also find die Richtigen, dann hast du schon mal eine gute Ausgangslage. Dann bild sie weiter. Und das gilt für alle, das gilt für Mitarbeiter, für Führungskräfte oder einfach für Rollenverantwortliche. Hilf ihnen Aus- und Weiterbildung, fordere sie raus. Das heisst, fordere das Denken raus. Das klingt jetzt so banal, aber stell Fragen. Wie siehst du das? Warum denkst du? Weshalb? Wofür? Dass sie nicht einfach plakativ etwas rauslassen können, sondern sie müssen mitdenken, durchdenken, andenken, weiterdenken. Für den Diskurs, lebe es fort. Die Informationspolitik, wie der Stefan schon gesagt hat, überdachend ist ein entscheidender Punkt. Dann aber auch thematisiere gute Beispiele und thematisiere Beispiele mit Verbesserungspotenzial als Idee, als Benchmark, als Vergleichsgröße. Und jetzt wird es anspruchsvoller. Thematisiere auch den Umgang mit Unsicherheit. Tu nicht so, wie wenn du alles wüsstest und alles ist ein Steigmeister, wir haben alles im Griff. Und trotzdem, nicht jeder gerade am Hyperen ist wegen dieser Erkenntnis und gerade irgendwo, ich sage, haben wir ein Sauerstoffzelt gebraucht, oder? Das ist ja nicht meinig. Der Zweifel, haben wir schon erwähnt, lernen Sie ja im Umgang mit Zweifel, aber im Sinn von weiterkommen. Und das führen durch Fragen. Also es sind recht pragmatische Hebel. Und wo wird es wieder umgesetzt? Wenn es Führungskräfte nicht machen, dann müssen es die anderen alle machen. Geht auch, aber wird relativ schwierig. Daran denken, Führungskräfte haben gesagt, beispielhaftes Verhalten. Also sie geben Beispiel. Und sie sind auch in der Lage, wenn sie mal ein schlechtes Beispiel abgeben, einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, das ist jetzt nicht so das Beispiel gewesen. Was heisst das für mich? Was heisst das für euch? Und die nächste Runde. Und dann sind wir wieder beim Thema.
Stefan Voglo, du hast vorhin Banken angesprochen. Ist das jetzt branchenübergreifend oder gibt es spezifische Betrachtungen und Erkenntnisse, je nachdem? Also meine Banken sind ja wahrscheinlich ein Extrembeispiel, oder?
Mhm. Gut, das hat natürlich damit auch zu tun, dass es bei uns eine absolute Schlüsselindustrie ist, jetzt natürlich in der Schweiz. Oder ich sage es mal so, vielleicht auch war, wir werden sehen, was die Zukunft dann bringt. Aber der Edelman Trust Barometer hat in der Tat herausgefunden, dass Banken, die ja im Zuge von der Finanzkrise etc. enorme Imageprobleme hatten, oder? Banken haben ganz lange Zeit damit gekämpft, dass ihr Image total am Boden war. Und jetzt hat es aber gezeigt, dass seit 2016, also jetzt doch schon 6 Jahre, das Vertrauen kontinuierlich wieder zugenommen hat. Banken sind sogar Spitzenreiter bezüglich Vertrauensentwicklung. Sie haben plus 8 Indexpunkte zugelegt im 10-Jahres-Trend. Ich vermute, dass das Vertrauen von der Bevölkerung, von der Schweizer Bevölkerung in ihre Banken, vor allem jetzt auch während der Corona-Epidemie, dank dem raschen, unbürokratisch gewährten Covid-19-Kredit, die ja abgewickelt worden sind über die Banken, die übrigens auch mitinitiiert worden sind durch die Banken, dass das wahrscheinlich noch mal zugegeben hat. Umso schlimmer sind eigentlich die aktuellen Vorkommnisse bei einer CS, oder? Wir hoffen einfach, dass jetzt mit dem Führungswechsel etc., dass die irgendwie können bewältigt werden, weil CS als zweitgrösste Schweizer Bank natürlich ein Leuchtturm ist in Bezug auf Schweizer Banken und damit auch eine enorme Auswirkung letztlich hat auf das Branchenimage. Aber auch andere Branchen profitieren von einer Vertrauenszunahme, so zum Beispiel die Unterhaltung, die Energie, Konsumgüter, Telekom und die Lebensmittelindustrie. Und obwohl sich die Technologiebranche ja rasant entwickelt hat, hat das Vertrauen in die Technogiganten im 10-Jahres-Trend von allen Branchen am meisten abgenommen. Minus 9 Punkte, gefolgt von der Automobilindustrie mit minus 3 Punkten. Auch dort wissen wir, wo die Imageprobleme wahrscheinlich herkommen.
Und jetzt neben diesen zwei, wer soll sich besonders noch ums Trust Management kümmern?
Ja, also es sind vor allem jene Branchen machen, die bezüglich ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit von ihren Produkten und Dienstleistungen besonders kritisch betrachtet werden. Darunter fallen alle Branchen, die Produktionsbedingungen, die mit Drittweltländern zusammenarbeiten, natürlich unzertifizierte Produktionsprozesse haben etc., wo man dann entsprechend rigoros korrigieren müsste. Und das Trust Management ist vor allem auch für die mächtigen Technogiganten eine wichtige und dringende Herkulesaufgabe. Wir wissen alle, Daten werden das Gold der Zukunft bezeichnet. Die Daten müssen aber von den Menschen kommen, die es denen zur Verfügung stellen. Und die Menschen werden in Zukunft ihre Daten nur noch jenen anvertrauen, denen sie vertrauen.
Da sind wir wieder. No risk, no trust. Es bleibt auch in Zukunft eine riskante Vorleistung in Zukunft.
Zum Schluss, wer stirbt zuerst, Vertrauen oder Hoffnung?
Keines von beiden. Beides ist ein Bestandteil im menschlichen Dasein. Und Hoffnung einfach nicht mit Vertrauen verwechseln und Vertrauen nicht mit Hoffnung verwechseln. Das nochmal, Vertrauen ist eine Einschätzung in die Zukunft auf das Tun oder Lassen von sich selber, von anderen, von System. Hoffnung, ich möchte, dass es so kommt, eben wie es heisst, und hat auch nicht die gleiche Sprachwurzel. Du, aber Stefan und Stefan wäre ja nicht der Podcast, wenn man nicht an ein Modell drin nimmt, ein eigenes, oder? Und da haben wir heute das 10V-Modell. Hey, es sind nicht einfach nur 3 oder 5, es sind 10 Schritte. Das heisst also, jetzt aufpassen. Pragmatisch gesehen, Vertrauen, ich fange an beim V von Verständigung. Verständigung als notwendige Voraussetzung, dass Verstehen möglich ist. Verstehen, wo kann führen zu Verständnis. Verständnis zur Verbindung im Sinne von Relations. Verbindung, oder? Relations. Verbindung braucht es, um Vertrautheit können zu erarbeiten, weil Vertrautheit ist eine notwendige Voraussetzung. Conditio sine qua non für Vertrauen. Haben wir mal eine Vertrauensbasis und wir erinnern uns, wir haben gesagt, zukünftige Berechenbarkeit, nicht blindes Vertrauen, dann kann sich das manifestieren, dass Leute aktiv etwas machen, also im Behavior, im Verhalten. Verhalten führt zu Einschätzbarkeit, Points of Proof, nicht nur Touchpoints, wir reden von Points of Proof. Und dann haben wir Verbindlichkeit. Und von Verbindlichkeit ist die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen. Und wenn die Leute verantwortet das tun und machen für sich und für andere, dann haben wir Verbesserungen. Wow, und wer jetzt noch weiss, wie man von der Verständigung V1 zu Verbesserung V10 kommt, der beeindruckt mich natürlich. Also das heisst, da einen pragmatischen Ansatz, die 10 V-Schritt-Pyramide für einfach ein bisschen Sensibilisierung in eigener Sache zum Thema Vertrauen. Mir persönlich, wenn das noch, Stefan, aus deiner Erfahrung, einer von den ganz herausfordernden Punkte für mich ist, in einem Unternehmen lernen, Vertrauen zu schenken und mit Vertrauen umzugehen. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist doch nicht die Aufgabe von einer Organisation, also von einer Unternehmensmarke, das soll Gesellschaft, das fängt in der primären, sekundären, tertiären Sozialisierung an. Ja, aber es soll weiter gepflegt werden. Und das ist mir immer ganz eine schwierige Aufgabe, Leute zu lernen, zu befähigen, zu sensibilisieren, aktivieren, mobilisieren, motivieren, mit dem Vertrauen umzugehen. Und dann sind wir wieder beim Erleben, weil rein irgendwo in einer kleinen Besenkammer, jetzt grob gesagt, nur mit einem System, wird sehr schwierig. Und das heisst, Erlebnisse schaffen, auch persönliche, auch wenn man mit Hunderttausenden von Mitarbeitern global unterwegs ist. Also das ist ein wichtiger Punkt, zu befähigen, zu lernen wieder, Vertrauen zu lernen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber das ist noch anspruchsvoll. Ne?
Ja, das halte ich für die absolut zentrale Aufgabe, weil es ist so, jede Führungskraft auf dieser Welt, die selber nicht vertraut, die einen Vertrauensverlust erzeugt, oder? Die wird wahrgenommen, das hat immer dann mit Menschen zu tun, etc. Und die sorgt natürlich dafür, dass dann eben wieder das Gesamtbashing kommt. Aha, das ist wieder so eine Führungskraft, oder, die primär an sich selber denkt, statt an die Organisation. Und einfach nochmal, ich meine, wir kennen es von der Familie, wenn einem Menschen anvertraut sind, dann kann man nicht genug vertrauen, dann kann man nicht genug alles dran setzen, dass es primär ums Wohl auch geht vom anderen. Und dann, glaube ich, zeichnet sich tatsächlich so eine Führungskraft eben dadurch aus. Ich sage es jetzt halt nochmal, oder, dass sie einerseits mutig voranschreitet, andererseits aber auch gewisse Demut hat dann im Erfolg, dass sie lernt, ziegen ohne zu triumphieren zum Beispiel. Einfach, dass sie im Prinzip jemand ist, wo man auch gern vertraut, weil er weiß, dass er für einen da ist, wenn es ihn braucht.
Das war's gewesen, No Risk, No Trust. Dankeschön vielmals für eure Inputs. Ich freue mich schon aufs nächste Thema, das ihr mitbringt, und euch daheim ganz eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.